Kesslins Schwangerschaft war inzwischen nicht mehr zu übersehen. Irgendwann hatte ihre Mutter aufgehört, sie anzuschreien, und ihr Vater verzichtete darauf, sie weiter zu prügeln. Die Eltern und Geschwister straften das Mädchen jetzt mit Schweigen und Verachtung. Im Dorf tuschelte man hinter ihrem Rücken. Kesslin hatte das Haus deshalb so selten wie möglich verlassen. Oft war sie allein in dem stickigen Cottage, wo sie unentwegt am Spinnrad arbeiten musste. Der einzige im Dorf, der ihr ein bisschen Freundlichkeit entgegenbrachte, war Father O'Brien. Als Kesslin ihm unter Tränen ihre Geschichte beichtete, versuchte er sogar eine Intervention beim Gefängnisgeistlichen von Wicklow, aber die ernüchternde Nachricht seines Amtsbruders kam postwendend. In den ersten Märztagen klopfte es plötzlich an der Tür. Verwundert sah Kesslin Ian Coltrane vor dem Haus stehen. Er lächelte ihr zu. »Einen guten Tag wünsche ich, Mary Kesslin O'Donnell«, sagte er förmlich. »Was führt dich her, Ian Coltrane?« fragte sie reserviert. Er lächelte. »Nun, ich muss wieder nach Wicklow in diesen Tagen. Und ich wollte dir eine weitere Mitfahrt anbieten. Man sagt, es segle ein Schiff ab von dort, bestimmt für London.« Kesslin runzelte die Stirn. »Es segeln ständig Schiffe ab von Wicklow.« Ian nickte und in seinen schwarzen Augen blitzte etwas auf. »Aber nicht jedes hat verurteilte Kerle an Bord auf dem Weg nach Australien.« »Nach London?« brach es aus Kesslin heraus. »Sie schicken Michael nach London? Und von dort aus weiter nach... Glaubst du, ich könnte ihn noch mal sehen?« In ihrer Erregung fasste sie nach Ians Arm. »Ich weiß nur, dass ich am Montag früh nach Wicklow fahre. Wenn ich dich vor dem Dorf treff, dann nehme ich dich gern mit.« Kesslin überlegte. Es würde Ärger geben, wenn sie weglief, ohne ihren Eltern etwas zu sagen. Aber das wäre erst recht der Fall, wenn sie die Fahrt ankündigte. Und was versprach sich wohl Ian von dem Angebot? »Was kriegst du dafür, Ian?« fragte Kesslin misstrauisch. Ian zuckte die Schultern. »Ich werd goldenes Haar im Wind wehen sehen und grüne Augen leuchten.« Kesslin presste ihre Lippen zusammen. Ihr Instinkt sagte ihr, dass es keine gute Idee war, Coltranes Angebot anzunehmen. Aber ihr Herz brannte darauf, Michael noch einmal zu sehen. »Ich überleg's mir«, beschied sie Ian. Coltrane lachte. »Ich warte auf dich.« Kesslin schlich sich bei Morgengrauen aus dem Haus. Ian wartete am Ortseingang. Sie stieg auf den Bock und während der Fahrt prahlte der Pferdehändler von seinen Verkaufserfolgen. Kesslin glaubte ihm wenig, hörte aber ohnehin nicht richtig zu. Sie hatte keine Lust, sich zu unterhalten. Ihre Gedanken waren bei Michael und sie hütete den Brief, den Father O'Brien ihr am Tag zuvor gegeben hatte, wie einen Schatz. Michael würde zurückkommen und sicher wäre es ihm ein Trost, sie in der Menge zu sehen, wenn sein Schiff absegelte. Ihn setzte Kesslin am Kai ab. Auf dem Rückweg wollte er sie wieder abholen. Es war ein regnerischer Morgen und am Gefängnisschiff warteten schon um die 50 Menschen. Kesslin fror. Sie musste lange warten, bis die Planwagen mit den Gefangenen kamen. Soldaten postierten sich zwischen den Wartenden und den Wagen. Kesslin schrie auf, als sie Michael erkannte. Sie rief seinen Namen, aber auch alle anderen schrien nach ihren Männern, Brüdern und Söhnen. Michael sah sich nicht um. Als er im Schiff verschwand, brach Kesslin schluchzend zusammen. »Nun wein mal nicht, Kleine, ist nicht gut für dein Baby«, sagte eine mitfühlende Stimme neben ihr. »Und darauf musst du aufpassen. Das hast du wenigstens noch von ihm.« Eine mütterlich wirkende Frau half ihr auf. Es tat gut, dass jemand etwas Freundliches über das Kind sagte, das da in ihr wuchs. »Und sie?« stammelte Kesslin und wies auf das Schiff. Die Frau verstand sofort. »Mein Sohn«, sagte sie leise. »Und er lässt mir keinen Enkel zurück. Hat zwei Kinder gehabt, aber die Hungersnot. Schließlich hat er dann ein Schaf gestohlen, aber er war halt kein geschickter Dieb. Sie haben ihn eingesperrt und ich habe seine Frau und das Kind begraben. Was sind das nur für Zeiten, Mädchen?« Die alte Frau legte den Arm um Kesslin und gemeinsam sahen sie, wie sich das Schiff langsam vom Land entfernte. »Fertig?« fragte plötzlich Ian Coltrane hinter ihnen. Kesslin fuhr auf. Sie meinte der Frau neben sich etwas erklären zu müssen, aber die zuckte nur mit den Schultern. »Schon recht. Ist richtig, dass du nach vorn siehst. Gott mit dir, Kind.« Zitternd vor Kälte erkletterte Kathleen den Bock des Fuhrwerks. Ian reichte ihr eine Decke. Während des ganzen Weges befürchtete Kathleen, dass Ian doch noch seinen Lohn an ihr als Fuhrmann einforderte. Aber nichts geschah. Ian akzeptierte sogar ihr anhaltendes Schweigen. In der Hütte empfing sie ihr Vater mit einem brutalen Schlag ins Gesicht.
»Woher hast du das Geld, du kleine Hure?«
James O'Donnell wedelte mit Michaels Börse vor ihrem Gesicht herum.
»Hortest einen Schatz in meinem Haus und sagst nichts davon? Ist das Hurengeld?«
Kathleen schluchzte auf. Die Worte schmerzten mehr als der Schlag.
»Es kommt von Michael und es gehört dem Kind. Du hast kein Recht.«
»Ich hab alles Recht der Welt«, brüllte O'Donnell sie an. »Dem Bankert soll ich ja wohl auch noch Vormund sein. Also, von Michael kommt's. Und wo hat er's her? Schwarzbrennen, Diebstähle.«
»Wird's davon weniger wert?«, fragte Kathleen. Sie war müde. Sollte er das Geld doch nehmen, sollte er sie verprügeln. Aber dann ließ sich ihre Mutter vernehmen.
»Ist doch gleich, wo's herkommt«, meinte Erin O'Donnell mit schmalen Lippen. »Wichtig ist, wo es hingeht. Dies Geld ist ein Gottesgeschenk. Es rettet unsere Ehre.«
O'Donnell sah seine Frau mit gerunzelter Stirn an.
»Herrgott, James, dies sind 24 gute englische Pfund. Damit kaufen wir ihr einen Ehemann.«